15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Quirin ist von seiner Südostasien-Reise zurück und heute wieder vor euch am Start. Du hast bestimmt viel zu berichten, oder? Und was war dein fußballerisches Highlight auf der Reise?
Ja, war so ein bisschen Urlaub kombiniert mit ein bisschen Fußball. Hab ein paar Spiele in Indonesien gesehen. Großes Derby in Ost-Java. Auch auf Bali ein Spiel gesehen, auch indonesische Nationalmannschaft gesehen, war echt ganz spannend. Hauptintention der ganzen Reise war aber, dass ich nach Australien geflogen bin, zu unserem Partner, zum Sydney FC, der australische Rekordmeister. Jetzt mit Alex vom Johann, dem Ex, wo war der überall? Schalke, Leverkusen, Bayern,
Kaiserslautern.
Hertha, Kaiserslautern, genau. Fast vergessen, die roten Teufel. Dem Ex-Spieler aus Deutschland, der jetzt über eine Brasilien-Station als Spieler dann ja als Spieler in Sydney gelandet ist und dort jetzt, ja, so seit einem halben Jahr circa technischer Direktor ist, da die komplette Kaderplanung macht, für alle Transfers zuständig ist. Genau, und wir arbeiten jetzt so seit einem halben Jahr circa auch zusammen und jetzt habe ich ihn mal besucht und mal das ganze Gelände angeschaut, was brutal modern ist, auch mit neuen Kunstrasenplätzen jetzt, ganze Facility neu, auch seit einem Jahr. Komplett neues Stadion, mit das modernste und wirklich coolste Stadion, in dem ich, glaube ich, je war, obwohl ich auch schon recht viele gesehen habe. So ein bisschen Velodrom aus Marseille-Vibes. Auch dort das Pokalfinale aus Australien gesehen, was Sydney dann auch gewonnen hat, tatsächlich 3-1. Auch mit zwei Toren von Neuzugang Fabio Gomes, den wir jetzt geholt haben im Sommer aus Brasilien. Genau, also war sehr, sehr spannend vor Ort, auch mal grundsätzlich so den Fußball in Australien, habe da noch ein anderes Spiel gesehen, das einfach mal so ein bisschen mitzunehmen, auch mit Alex, ja, viele Dinge zu besprechen, was wir jetzt auch in der Zukunft angehen, haben da große Pläne, um den Verein eben wieder dahin zu bringen, wo er vor 2-3 Jahren noch war und eben nicht mehr auf Platz 4-5 rumzueiern. Genau, also hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt nach vielen Flugkilometern wieder zurück, wieder sehr, sehr motiviert, neu anzugreifen und natürlich vor allem jetzt endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen.
Genau, und dann motiviere ich dich direkt mal weiter, denn dein Call mit Albanien in der EM-Quali war ja auch sehr gut. Die haben am Wochenende wieder überzeugt gegen Tschechien, haben in der 9. Minute schon das 1-0 machen können durch Asani und dann hat eine gelb-rote Karte für Tschechien den Albanern noch weiter in die Karten gespielt. Seferi hat dann in der 2. Halbzeit per Doppelpack alles klar gemacht und für Albanien sieht es jetzt ganz gut aus, dass sie nach Deutschland kommen zur EM, oder?
Ja, bin da echt ein bisschen stolz drauf, auch wenn Eigenlob ja ein bisschen stinkt, aber ja, hab's jetzt öfter schon angesprochen, auch vor der Quali schon, dass ich die Mannschaft wirklich brutal spannend finde. Ja, ist ein guter Mix aus Spielern, die auch in den Top 5 Ligen spielen, manche auch ja schon über dem Zenit, manche noch recht talentiert und sehr jung, aber grundsätzlich eine sehr gute Mischung, die sowohl mit dem Ball spielen kann, aber jetzt auch wie gegen die Tschechen einen recht starken Umschaltfußball prägt, hatten da nur 36% Ballbesitz, aber viele Konter. Grundsätzlich, was Albanien auszeichnet, ist ein sehr gutes Vertikalspiel, also man überspielt viele Ketten, schafft es den Ball einfach sehr schnell auch wirklich ins letzte Drittel reinzubringen. Auch über die Flügel sehr attraktiver Dribbelfußball, also sehr technisch starke, wendige, schnelle Spieler, die man da immer wieder reinwirft. Kaum Flanken, mit Cheek Chalechi vorne drin, einen sehr mobilen Angreifer, der recht klein ist. Aber macht einfach Spaß, weil es ein schön anzusehender Fußball ist, den man spielt, von der Bank mit Muja und mit Muchi, auch noch zwei, ja, sehr spannende, ja, Talente ist übertrieben, weil sie jetzt auch schon, ja, Anfang, Mitte 20 sind, aber auch zwei Spieler, die noch durchaus was im Tank haben, der eine für Antwerpen, der andere Legia Warschau, oh ja, und die Tschechen haben im Prinzip trotz viel Ballbesitz kaum Land gesehen, viele lange Bälle, viele Flanken, aber das reicht eben nicht gegen die Albaner.
Ja, und für Polen sieht's mittlerweile ziemlich schlecht aus mit der EM-Teilnahme. Gegen Moldau kam das Team aus Polen nicht über ein 1-1 hinaus. Zeitgleich hat Tschechien mit dem 1-0-Sieg gegen die Färöer Punkte gesammelt und ist auf den wichtigen Platz 2 vorgerückt. Zudem haben die Tschechen und die Albaner, die auf Rang 1 liegen in der Tabelle, gegenüber den Polen noch ein Spiel in der Hinterhand.
Genau, die Polen nur noch ein Spiel. Eben genau gegen die Tschechen, also musst du natürlich jetzt schon gewinnen. Die Tschechen 11 Punkte, die Polen 10 Punkte. Aber die Tschechen haben dann eben auch noch ein Spiel eben gegen jenes Moldau, beziehungsweise Moldawien. Also ja, noch recht viel offen in der Gruppe, wobei natürlich die Tschechen klar ja die besseren Karten haben. die Dritten in der Gruppe, beziehungsweise alle Teams, die sich jetzt nicht über die Quali qualifizieren können, immer noch über die Nations League Playoffs zur EM fahren, auch relativ wichtig, wenn man mal so Richtung Kroatien, Norwegen, eventuell Serbien, auch den Schweden blickt, gibt es ein paar Teams, die ja eine gewisse Qualität haben, aber es jetzt über die Quali vermutlich nicht schaffen. Die haben über die Nations League noch die Chance, aber es ist natürlich eine ganze Ecke schwerer. Ja, die Polen gegen die Moldawen mit 72% Ballbesitz, aber ohne Lewandowski vorne drin, der momentan leicht verletzt ist. Ja, schon auch Probleme gehabt, trotz recht vielen Großchancen, vielen Abschlüssen auch von innerhalb der Box. Hatten aber das Problem, dass sie ganz oft den Ball verloren haben, weil das Passspiel einfach extrem ungenau war. Gerade der Übergang auch in die gefährlichen Zonen überhaupt nicht funktioniert hat. Aus Verzweiflung dann ganz viele Flanken geschlagen. Ja, die aber gerade von Milik gar nicht verwertet werden konnten, weil der gefühlt jedes Kopfballduell verloren hat in der Partie. Ja, und dementsprechend war man so ein bisschen planlos und die Moldawen immer mal wieder mit einem Konter. Ja, und da geht so ein Spiel halt auch schnell mal 1-1 aus.
Ja, das stimmt wohl. Und auch Kroatien zeigt sich in dieser Länderspielwoche ziemlich schwach. Am Donnerstag behielt die Türkei gegen Modric und Co. dank eines Traumpasses von Özcan auf Yilmaz die Oberhand. Und am Sonntag folgte dann die nächste Niederlage gegen Wales. Da war es Wilson, der per Doppelpack da zur Stelle war und in der zweiten Halbzeit. Und mehr als Pasalics Anschlusstreffer gelingt den Kroaten da nicht. Man ist jetzt von Wales in der Tabelle überholt worden, immerhin aber noch punktgleich. Die Türkei führt die Gruppe an.
Genau, die Türkei ist jetzt ja auch nach dem Sieg gegen Lettland für die EM in Deutschland qualifiziert. Also ja, da kann man sich, glaube ich, auf eine ganz gute Fanbase hier gefasst machen. Die werden die Spiele auf jeden Fall recht ernst nehmen und ganz gut bevölkern, gehe ich mal stark von aus. Ja, war im Prinzip eine sehr kompakte Defensive der Türken. Und Badaci, aber auch Yüksek und Akaydin, die jetzt recht neu dabei sind, auch im Nationalteam, die da eine recht hohe Kompaktheit auch geschafft haben. Ja, die Kroaten trotz über 60% Ballbesitz nur 5 Schüsse im ganzen Spiel gegen die Türken aufs Tor gebracht. Eigentlich fast nur Flanken auf Musa vorne drin geschlagen, der aber da ja nicht wirklich eine Chance hatte gegen die wuchtigen IVs der Türken. Die Türkei auf der anderen Seite mit recht vielen Großchancen vorne, wenn sie dann wirklich mal den Ball hatten und es dann auch ins letzte Drittel reingeschafft haben. Spiel gegen Wales, also Kroatien gegen Wales, war recht ähnlich. Auch hier die Kroaten mit sehr viel Ballbesitz, aber auch hier mit Musa vorne drin und grundsätzlich die offensive Dreierreihe, war auch Brekalo noch dabei. Ganz wenig Durchschlagskraft, also auch ja, ist man eigentlich gar nicht so richtig gewohnt von den Kroaten, dass sie so Probleme haben, wirklich gute Torchancen auch zu kreieren aus Ballbesitz. Das gelang in den letzten Jahren eigentlich immer besser, aber jetzt ohne einen Kramaric, auch einen Petkovic, einen Perisic, die alle verletzt fehlen, wirklich mit ja recht großen Problemen. Und die Waliser auf der anderen Seite mit einer recht jungen Mannschaft, 7 Spieler unter 25 Jahre oder 25 oder jünger in der Partie gewesen, mit vielen langen Bällen eben auf Kiefer Moore vorne. Und gerade die linke Seite war sehr stark mit Nico Williams, aber eben auch Harry Wilson, den du schon angesprochen hast mit seinem Doppelpack. Den haben die Kroaten nicht wirklich kontrollieren können. Ja, und dementsprechend, trotz dem man eigentlich, ja, kann man fast sagen, so ein bisschen die bessere Mannschaft war in beiden Partien, 0 Punkte. Und jetzt wird's schon recht, ja, knackig in der EM-Quali. Und wie schon angesprochen, eventuell auch hier dann, ja, die zweite Ausfahrt über die Nations League, die man da möglicherweise nehmen muss.
Ja, und diese Ausfahrt muss Frankreich auf jeden Fall nicht nehmen, denn die sind für die EM qualifiziert und stehen als Teilnehmer für das Turnier in Deutschland fest und sind ohne Punktverlust bisher durch die Qualifikation marschiert. Am Wochenende war es Mbappé, der per Doppelpack für die französischen Treffer gesorgt hat gegen die Niederländer, aber die Oranje auch stark ersatzgeschwächt. Unter anderem fehlten da Marc Flecken im Tor, Cody Gakpo, Memphis Depay und De Jong. Aktuell liegen die Holländer damit hinter Griechenland nur auf Rang 3, haben aber noch ein Spiel weniger.
Ja, und jetzt, wir nehmen hier am Montagabend auf. Also wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr das Ergebnis vermutlich schon. Spielen die Niederländer gegen die Griechen. Und da geht es eben um diesen ja, wichtigen zweiten Platz hinter den Franzosen. Obwohl die Griechen 3 Punkte mehr haben, gehe ich aber davon aus, dass am Ende des Tages die Niederländer schon auch auf Platz 2 stehen werden, da die Griechen am letzten Spieltag noch gegen Frankreich spielen müssen. Also zwei knackige Spiele nochmal zum Abschluss, wenn die Niederländer nach dem Griechenland-Spiel noch gegen Irland und Gibraltar spielen, also besonders gegen Gibraltar, sollte man die 3 Punkte natürlich mitnehmen. Aber man kann schon klar erkennen, was bei den Niederlanden gerade auch nicht so wirklich läuft. Also man verliert so ein bisschen, also man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Identitätskrise bei Ajax. Ungefähr das Gleiche, wenn auch nicht ganz so stark passiert, gerade bei der Elftal. Man verliert so ein bisschen seine Identität. Also man spielt zum Beispiel kein 4-3-3 aktuell. Ist eher eine Dreierkette mit Hartmann, mit Dumfries auf den Wingback-Positionen. Was ja auch ganz, ganz untypisch ist. Also hätte mir das einer vor 5 Jahren erzählt, dass Holland oder Niederlande auf einmal mit einer Dreierkette spielt, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Dazu vorne mit Simmons, Weghorst und Reinders gegen die Franzosen. Insgesamt nur 9 Dribblings in der Partie. Auch das ganz, ganz untypisch für die Elftal, die ja normalerweise für diese ja ganz flinken Tempodribbler steht. Also schon so ein bisschen ein Stilbruch aktuell. Gegen die Franzosen war es ja eine recht ausgeglichene Partie, aber die Franzosen trotzdem mit mehr Anteil, vor allem auch mit mehr Gefahr vorne. Auch wenn die es nicht so wirklich geschafft haben, bis auf Mbappé so richtig in gefährliche Spots zu kommen. Am Ende des Tages geht der Sieg für Frankreich trotzdem in Ordnung, aber ist wieder auch ein typisches Frankreich-Spiel, wo man nur so hoch springt, wie man wirklich muss. Und alles andere ist dann fein. Stört mich ehrlich gesagt aus persönlicher Sicht so ein bisschen bei Frankreich, dass man ja die Qualität, die man im Kader hat, nicht mehr nutzt, dass man da nicht mehr macht. Aber am Ende des Tages gibt der Erfolg ihnen natürlich dann auch recht.
Weiter geht's bei Ungarn gegen Serbien. Und da ging Ungarn früh in der 20. Minute durch einen Pass in den Rückraum und den Treffer durch Vaga in Führung. Nach einem Kopfballtor, was nach einer Ecke fiel, glich Serbien durch Pavlovic da in der 33. Minute aus, ehe der Freiburger Schaloy eine Minute später ein Traumtor erzielt und damit den Siegtreffer für Ungarn. Die sind in Gruppe G damit auch Tabellenführer vor Serbien. Die liegen 2 Punkte vor Montenegro und da ist morgen Abend der Showdown zwischen den beiden Teams.
Genau, und ist ja nicht nur der Showdown um Platz 2, sondern Serbien-Montenegro, die traten ja, lass mich nicht lügen, war es 2006 oder 2010? Ich bin in Geschichte nicht der Beste, aber
2006
traten da ja noch,
auf jeden Fall noch.
Genau, traten da ja noch als ein Land an. Die jüngeren Zuhörer werden das vermutlich gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das Land mal Serbien-Montenegro hieß. Und jetzt kämpft man gegeneinander um das EM-Ticket. Die Ungarn, ja, die dürften recht fein raus sein. Die haben auch noch ein Spiel weniger als Serbien, 3 Punkte mehr jetzt. Grundsätzlich in Serbien aber, ja, schon eine recht starke sportliche Krise aktuell. Besonders Trainer Stojkovic wird da sehr, sehr kritisch gesehen von vielen Fans. Die sind sehr, sehr sauer auf ihn, was da grundsätzlich so aufstellungstechnisch passiert. Da wird mit einer Viererkette gestartet, nach einer halben Stunde auf einmal wieder auf eine Dreierkette geswitcht. Spieler positionsfremd eingesetzt, dann hast du so einen Lazar Samardžić, der sich extra für Serbien entschieden hat, um mehr zu spielen in der Nationalmannschaft, der jetzt in der Quali, lass mich nicht lügen, ich glaube 50 Minuten insgesamt gespielt hat, über alle Quali-Spiele gerechnet. Hast Spieler, die sind 33, wie ein Juricic, die dann vor ihm eingewechselt werden, Samardžić gegen Ungarn gar nicht gespielt. Grundsätzlich auch Taktik, Disziplin gegen den Ball. Als ganz, ganz große Kritikpunkte aktuell bei der serbischen Nationalmannschaft. Man verlässt sich da sehr, sehr stark auf die individuelle Qualität von dem Mitrovic, von dem Milinkovic-Savic beispielsweise, die da die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. Dementsprechend eine Flanke nach der anderen gegen die Ungarn, 32 Flanken, auf der anderen Seite aber nur 8 Dribblings. Also ist ganz klar, wo da der Fokus auch liegt, einfach Mitrovic irgendwie per Kopf in Szene setzen. Aber der hatte besonders auch gegen Solaj, den zweiten im Team, der in Hoffenheim spielt, häufig auch die schlechteren Karten. Ja, und dementsprechend die Serben ein bisschen planlos, die Ungarn auf der anderen Seite mit vielen Konteraktionen, gerade vorne Solaj, Szoboszlai, aber auch über die linke Seite Milos Kerkes, 3 ja, recht flinke Spieler, die, mit denen du sowas natürlich auch perfekt spielen kannst. Ja, nicht unbedingt ein verdienter Sieg für die Ungarn, aber am Ende des Tages geht es vollkommen in Ordnung, weil man einfach einen klaren Matchplan hatte und der ist aufgegangen.
Im Spiel zwischen Belgien und Österreich schien kurz nach der Halbzeit bereits alles klar. Die 0:1 Pausenführung hat Luke Bacchio damit seinem zweiten Treffer nach der Pause weiter ausgebaut und Lukaku wenig später sogar auf 0:3 erhöht. Leimer hauchte den Österreichern dann mit seinem Treffer aber nochmal neues Leben ein, was dann durch die gelb-rote Karte gegen Onana noch weiter verstärkt wurde. Per Elfmeter traf Sabitzer dann in der 84. Minute noch zum Anschluss, aber die Aufholjagd blieb leider ungekrönt. In der Tabelle liegen Belgien und Österreich aber deutlich vor dem Drittplatzierten aus Schweden, die haben 7 Punkte Rückstand.
Genau, vermutlich werden aber beide zur EM fahren, also hast ja gerade schon den Tabellenstand durchgegeben. Deswegen glaube ich, dass die Österreicher trotzdem recht zufrieden sein können, trotz der Niederlage. Hinspiel war ja 1:1, also in beiden Spielen mit den Belgiern schon auf Augenhöhe, kann man auch so sagen. Also jetzt auch fast 60% Ballbesitz gehabt im Heimspiel, 17:8 Schüsse pro Österreich. Am Ende des Tages nur eine Großchance aus diesen 17 Schüssen gemacht, oder es war nur einer von diesen 17 Schüssen eben eine Großchance. Das ist so ein bisschen die Downside auf der ganzen Geschichte, plus ganz, ganz viele Flanken. Aber wenn du mit Baumgartner und Zakaria vorne drin spielst, die beide maximal 1,80 groß sind in etwa, dann kann es natürlich auch nicht so richtig funktionieren. Grundsätzlich der Fußball, den Österreich spielt, bis zum Strafraum, aber deutlich attraktiver geworden unter Ralf Rangnick. Also macht wirklich auch mal Spaß, unserem Nachbarland da auch zuzusehen. Und nach den 2 Siegen gegen Schweden auch vollkommen verdient, dass man da jetzt auch zur EM fahren wird. Auf der anderen Seite die Belgier, mal wieder so ein bisschen enttäuschend. Gerade die Flügelspieler haben da aber dann auch für den Sieg gesorgt. Also Luke Bacchio, hast du schon gesagt, mit 2 Treffern, 100% Dribbelquote. Auf der anderen Seite links Jeremy Doku, der Neuzugang von Man City mit 1 Assist und insgesamt 15 Dribblings in der Partie. Für ihn eher ein durchschnittlicher Wert, aber grundsätzlich natürlich ein brutal starker Wert. Und gerade Leimer und Seiwald hatten da auf der österreichischen rechten Seite extreme Probleme. Seiwald wurde 5-mal ausgedribbelt von Doku. Auch ein Wert, den ich selten gesehen habe in einer Partie, dass ein Spieler so oft von genau dem gleichen Gegenspieler ausgedribbelt wurde. Dementsprechend diese konterstarken Belgier. Ja, schon mit einem recht verdienten Sieg oder ja, zumindest mit einem halbwegs verdienten Sieg, aber die müssen sich schon auch was überlegen, wie man bei der EM dann auch vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Ballbesitz, mit einer bisschen klareren Idee, dann auch mal wieder ein bisschen dominanter auftreten kann, weil nur auf die Flügelspieler sich zu verlassen, wird definitiv nicht ausreichen, um mehr als ein Achtelfinale zu erreichen.
Sicher bei der EM dabei sind auch die Spanier. Die haben durch ein Tor von Javi die Norweger mit 0:1 bezwungen. An der Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen neuen Scouting Worldwide Podcast aufgenommen über die norwegische Liga. Der ist letzte Woche Freitag online gegangen. Hört da gerne mal rein. Und zurück zur EM-Quali können wir sagen, dass Norwegen es wahrscheinlich nicht mehr auf Rang 2 schaffen wird und da eher Schottland den Vortritt lassen muss, oder?
Ja, vermutlich. Die Schotten, beziehungsweise was heißt vermutlich, also es ist ja schon entschieden, die Schotten mit 5 Punkten vor den Norwegern bei noch einem ausstehenden Spiel. Verdient für die Schotten, die wirklich eine klasse Quali-Runde auch gespielt haben. Die Norweger, ja, vermutlich in den nächsten 3-4 Jahren dann auch mit einer goldenen Generation im Nationalteam. Da wachsen wirklich einige brutal spannende Jungs heran, also gerade, wenn man auf Oscar Bob blickt, Antonio Nusa, allein die beiden sind schon wert, auch Spiele von Norwegen anzuschauen. Und natürlich spielt da noch ein Ødegaard, da spielt noch ein Erling Haaland, die natürlich die absoluten Topstars sind. Aber was ich sagen will, da wachsen brutal viele spannende Jungs heran, die fast alle oder von denen viele auch noch in der Heimat spielen. Deswegen der Podcast absolutes Muss zur norwegischen Elite-Serien. Wirklich brutal, was da an Jugendarbeit geleistet wird aktuell. Plus eben ganz, ganz viele afrikanische Talente, die auch dort unterwegs sind, die man mit Sicherheit in den nächsten 1-2 Jahren auch in den Top 5 Ligen sehen wird. Ja, aber die norwegische Nationalmannschaft hat einfach große Probleme, weil man sich zu sehr eben auf Ødegaard und auf Haaland verlässt. Jetzt auch wieder mit vielen langen Bällen auf Haaland, der da total auf sich alleine gestellt ist. Und er ist eben nicht dieser reine Targetman, der einen Ball festmachen kann, behaupten kann, sich dann umdrehen, dann schießen. Das ist Haaland in den seltensten Fällen. Er hat bei Dortmund den Ball häufig in den Lauf reinbekommen. Bei City bekommt er ihn auf den Fuß, sodass er mit einem Kontakt finishen kann. Das ist Haaland, aber eben kein reiner Targetman, auch wenn er ja ein bisschen so aussieht. Dementsprechend, ja, Die Norweger nur mit 26% Ballbesitz, gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit waren sie ein bisschen aktiver, weil man ja auch in Rückstand war, haben dann erst angefangen, auch mal ein bisschen Fußball zu spielen. Gab grundsätzlich aber auf beiden Seiten quasi keine große Chance in der gesamten Partie. Auch die Spanier immer mal wieder, ja, mit ein paar längeren Bällen, was auch eher untypisch ist. Da kann man Rodri aber trotzdem hervorheben mit 106 angekommenen Pässen in der Partie. Ferran Torres, 3 Torschussvorlagen, so die 2 Standout-Player. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man auf die Norweger blickt und da einen herausheben will, war es vor allem eben angesprochen Antonio Nusa, der eingewechselt wurde ungefähr zur 60. Minute. Ja, und dann nochmal ganz gut Gas gegeben hat, jedes Dribbling gewonnen. Auch dann war endlich so ein bisschen Esprit drin. Aber ich habe schon immer, und das ist eine ganz subjektive Wahrnehmung, die kann man auch mit Daten nicht so unbedingt ermessen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen mit Halbgas spielt bei Norwegen, solange man eben die Stars auf dem Feld hat, weil 8, 9 Spieler denken, Haaland macht's schon, Ødegaard macht's schon. Aber man muss mehr so ein bisschen in die Mentalität reinkommen, wie die Polen mit Star Lewandowski, wie die Waliser früher mit Star Bale, dass die Spieler alles geben und sich zerreißen für ihren Topstar. Nur dann glaube ich, dass die Norweger über die Nations League irgendwie noch zur EM fahren können. Ja, sonst heißt es nochmal 3 Jahre warten, bis möglicherweise dann die WM 2026 vor der Tür steht.
Genau. Und zum Abschluss habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Morgen Abend läuft unter anderem England gegen Italien. Wir hatten jetzt auch noch ein paar Länderspiele, die interessant sein werden, unter anderem Serbien gegen Montenegro. Und am Wochenende rollt der Ball dann wieder in den nationalen Ligen. Unter anderem haben wir da in der Premier League 2 Derbys, und zwar das Merseyside Derby und das Nordwest-London Derby zwischen Chelsea und Arsenal. Also da habt ihr ordentlich was zu gucken, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.